Für mich war es wirklich schlimm, wenn ich selber gemerkt habe, ich habe das Bett bieselt, dann habe ich gewusst, es gibt Schläge am Morgen. Und das ist dann zum Teil so weit gegangen, dass ich abgehauen bin zur Nacht, weil ich so Angst hatte vor diesen Schlägen. Leider war es dann halt nur aufgeschoben gewesen, nicht aufgehoben, weil irgendwann musste ich ja zurückkommen und dann hat es meistens auch Schläge gegeben.
Fenstergespräch. Mutmachergeschichten aus dem Alltag. Ein Podcast von ERF Media Schweiz.
Es ist ein dunkles Kapitel in der Schweizer Geschichte. Lang hat man es nicht so richtig wahrhaben oder hat es verdrängt. Behörden haben Zehntausende von Kindern den Eltern weggenommen. Vielleicht sind es auch noch viel mehr. Und sie haben es, wie man sagt, verdingt. Sie sind beispielsweise auf Bauernhöfen gelandet. Dort haben sie als Knechte müssen arbeiten. Sie sind teilweise geschlagen worden, zum Teil misshandelt. Im Stall müssen schlafen oder unter ganz misslichen Verhältnissen. Haben auch so etwas wie Hunger erlebt. Heute geht es um einen Mann, der das selber erlebt hat. Eigentlich einer der jüngsten Verdingkind ist, wo man fast nicht mehr glauben kann, dass das dort noch so war. Der Markus Walter mit Spitznamen Meck. Er hat seine Geschichte in einem Buch veröffentlicht, das sehr lesenswert ist. Herzlich willkommen, Meck. Ich sage jetzt einfach Meck, gell? Wir haben uns schon mal kennengelernt ein bisschen und da machen wir jetzt da weiter. Wäre ein bisschen schwierig per se, gell?
Das passt so für mich. Danke dir.
Danke, dass du gekommen bist. Wenn wir die allererste Frage, bevor wir ein bisschen tiefer in deine Geschichte hineingehen, falls dir immer noch schwer, darüber zu reden, oder hat es so eine Schwelle gegeben, wo du sagst, nein, irgendwie, es ist zwar, gewisse Erinnerungen sind noch da, aber ich merke, dass ich jetzt doch ein paar Schritte weitergegangen bin in meinem Leben.
Nein, also es fällt mir eigentlich wirklich nicht mehr schwer, darüber zu reden. Ich hatte zwar erst gerade vor kurzem ein Erlebnis gehabt, wo ich wirklich so ein bisschen dran geführt worden bin, mit dem Gefühl. Und dann hat es mir mal geschwind ein bisschen übermannt. Wo ich eigentlich nicht damit gerechnet habe, dass da so tiefe Gefühle rum sind. Aber ich habe wirklich keine Mühe, darüber zu reden, weil ich bin das, was ich bin, weil ich erlebt habe, was ich erlebt habe. Und da gehört das Gute wie das Schlechte dazu.
Der Meck, oder eben du, Markus Walter, bist mit zwei älteren Geschwistern aufgewachsen. Eine jenische Mutter, wenn wir auch noch kurz darüber reden, die hast du ja recht früh verloren. Jenisch unterwegs sein, also die Erinnerung, die du hast, oder? Sind ja auch immer wieder, die ist eine Volksgruppe, kann man sagen, sind auch immer wieder im Fokus von der Öffentlichkeit. Wie hast du das erlebt im Nachhinein?
Erst gerade jetzt wieder, weil es wieder in der Öffentlichkeit gewesen sind, dass man eigentlich nicht zum Beispiel darf Zigeuner sagen, sondern jenisch. Das hat ein bisschen mit dem zu tun gehabt. Ich selber als Kind habe das nicht so mitbekommen, weil es ist wirklich gerade, wo ich auf die Welt gekommen bin, hat man sich eigentlich entschieden, dass man sesshaft wird.
Fahrende sagt man manchmal auch.
Oder? Ja, gehört, Fahrende sagt man.
Ist das ein bisschen abwertend?
Würde ich jetzt nicht sagen. Nein, also ich meine, mir ist ja wirklich fahrend unterwegs mit dem Wohnwagen von Ortschaft zu Ortschaft und geht dort sein Geschäft nachher. Mein Vater hat jetzt zum Beispiel Scheren und Messer geschliffen, das mag mich noch erinnern, wo wir von Haustür zu Haustür gegangen sind und ich durfte dort mitgehen, wo er dann gefragt hat, ob man die Scheren und Messer schleifen kann. Das ist nur so ein bisschen eine Erinnerung, die ich hatte.
Jetzt stirbt die Mutter früh, also du hast sie früh verloren. Der Vater, ist dem das alles irgendwann zu viel geworden mit euch? Ich meine, mit einem gewissen Verständnis, das man kann haben für das, oder wenn jemand überfordert ist in so einer Situation, wo man euch dann ins Heim da hat. Wie würdest du das im Nachhinein rekonstruieren? Ist eine gewisse Überforderung da gewesen?
Also was ich natürlich, ich bin ein vierfacher Vater. Und wenn jetzt meine Frau plötzlich würde versterben, dann wäre das eine Riesenaufgabe, also ein Riesenberg, den du vor dir hast. Mit dem Wissen heute habe ich natürlich schon ein bisschen Verständnis, dass der Vater vielleicht auch noch dort einmal nicht die Kraft gehabt hat, uns allein zu lassen und dann halt den Weg gesucht hat mit dem Heim. Also das kann ich wirklich ein Stück weit nachvollziehen.
Die Heimzeit, was hast du dort für Erinnerungen?
Jetzt muss man ein bisschen differenzieren. Ich war ja in mehreren Heimen. Mhm. Im ersten Heim...
Also im ersten jetzt einmal, oder?
Genau. Im ersten Heim bin ich zwar nicht geschlagen worden, aber ich hatte dort einen Haufen Erlebnisse gehabt, wo ich so sage, ja, die sind nicht so gut. Ich bin dort auch mehrmals sexuell missbraucht worden von einem anderen Heimbewohner.
Wie alt bist du denn?
4, 5, 6.
Okay. Wie klar ist so eine Erinnerung?
Die war gar nicht klar mit dem Alter. Weil ja. Mit dem Alter hatte ich das Gefühl, das sei normal. Also, ich habe gar nicht gewusst, dass das falsch ist.
Okay.
Erst, als meine Brüder später mal, als wir in Luzern waren, ich glaube, Fasnacht oder so, sagt, oh, schau mal, der war auch im Heim. Und ja, der ist immer auf kleine Buben gestanden, hat es bei mir Klick gemacht. Mit 15. Und ich glaube, das war auch gut, dass es erst mit 15 Klick gemacht hat, weil es nicht mehr ganz so heftig gewesen. Was mir aber bewusst worden ist, wo auch andere Moderatoren mich das gefragt haben, ich glaube, sehr viele kleine Mädchen und Buben, die das erleben, wissen gar nicht, dass das falsch ist. Und das ist schon heftig.
Also ohne dass man das auf irgendeine Art und Weise entschuldigen will, auch ein gewisser Schutz sein, dass man als Kind einfach die Situation anders wahrnimmt.
Ich kann nur aus meinem Fall herausreden. Bin ich froh, habe ich das nicht wahrgenommen. Und erst mit 15.
Also das hat dich nicht belastet in der Zwischenzeit?
Nein, weil ich gar nicht wusste, dass das nicht okay ist.
Weil das finde ich noch manchmal auch noch spannend, mit direkt Betroffenen zu reden, die sagen, ich habe das dort einfach nicht so einordnen können.
Mhm.
Oder mit einem Unrechtsbewusstsein und überhaupt, dass das nicht geht, das habe ich erst viel später können. Und dann denke ich manchmal, kann ja auch ein guter Schutz sein.
Also in meinem Fall gebe ich dir wirklich zu 100%
recht. Wenn du das voll realisierst, das würdest du gar nicht, könntest du gar nicht verarbeiten in diesem Alter. Du warst in mehreren Heimen.
Mhm.
Und hast du Kontakt in dieser Zeit mit den anderen Geschwistern?
Im ersten Heim ja, dort waren wir das dritte. Ich mag mich noch so ein bisschen an eine Szene erinnern. Also meine Geschwister, die haben mich dort noch immer ein bisschen beschützt. Wir waren dort etwa 20 Kinder und Jugendliche und an einem grossen Esstisch. Und dann hat es zum Beispiel mal ein Kuttel gegeben. Für die, die nicht wissen, was Kotlen ist, das ist der Magen von der Kuh. Nicht gerade unbedingt meine Speiskarte. Und ich bin aber in dem Heim erzogen worden, du isst, was auf den Teller bekommst. Ich habe dann so ein bisschen knapp einen Teller runtergebracht und bin mega stolz gewesen, dass ich nicht an mir zerbrechen musste. Und dann komme ich einen zweiten Teller rüber.
Autsch.
Und der zweite Teller hat mich dann so weit gebracht, dass ich an mir zerbrechen musste. Und anschließend hat es natürlich eine Reaktion gegeben am Tisch. Und ich bin dann bestraft worden. Ich bin unter die kalte Dusche gestellt worden, habe Zimmerarrest bekommen und ich habe das nicht verstanden. Ich habe ja die Regeln, du das Essen, was auf den Teller bekommst, habe ich ja befolgt. Und dann kommst du einen zweiten Teller rüber und musst nachher dann brechen und wirst bestraft. Und darum sage ich, du hast in diesem Heim keine körperliche Gewalt gehabt, aber sehr wohl psychische Gewalt. Und das war so ein Erlebnis gewesen.
Gibt es auch, wenn man auf so eine Zeit zurückschaut, gibt es auch schöne Momente, die einem in den Kopf kommen?
Ja, etwas Wunderbares war, in dem gleichen Gebäude, wo das Heim war, war der Kindergarten. Und ich hatte natürlich mit Abstand den kürzesten Weg. Ich musste eigentlich nur die Stege ab und war im Kindergarten. Und ich mag mich so ein bisschen erinnern, der Kindergarten, der war schon noch cool. Also der hat mir gefallen dort.
Ist das auch ein bisschen Insel gewesen, so zwischen denen, um sich zurückzuziehen?
Ja,
vom anderen Alltag. Oder ist es dort dann auch dann ähnlich zu und her gegangen, vom Umgang?
Also so, wie ich mich mal erinnere, nicht. Also.
Weil das ist ja auch noch so ein Punkt. Wie kommt es dann, man redet natürlich dann mehr von dieser Zeit, wo du ein Verdingbub warst und vergisst so die Heimzeit, wo zwischen ihnen war. Wie ist es dazu gekommen, dass du irgendwann als Verdingbub auf den Hof kommst?
Das Heim ist dann, als ich etwa 7 war, ist das geschlossen worden. Und wir drei Geschwister, die sind an komplett unterschiedliche Orte gekommen. Und ich bin dann auf den Bauernhof gekommen als Zwangsplatzierung. Warum und wieso, dass ich auf diesen Bauernhof gekommen bin, das weiss ich bis heute nicht. Spielt für mich in dem Sinne auch gar keine Rolle mehr, sondern du bist auch platziert worden. Ja, und der Bruder ist dann mitgegangen mit dem Ehepaar, das das Heim gehört, noch an einem anderen Ort. Und meine Schwester habe ich dann dort aus den Augen verloren. Und die ist dann, habe ich dann später mal erfahren, ziemlich schnell, als Jungs, junge Frau mit 15, ist die auf dem Blattspitz gelandet. Und ich hatte dann aber lang keinen Kontakt mehr gehabt. Leider.
Was hast du dort getroffen? Was für eine Familie? Sind da schon Kinder gewesen? Eigene?
Ja, die haben drei eigene Kinder gehabt. Einen älteren und zwei, was sind die gewesen? 5 Jahre älter als ich. Wir haben drei Kinder gehabt. Der eine hat eigentlich den Bauernhof schon fast halb übernommen. Der andere ist ein Gymi und die andere die Oberstufe.
Kannst du dir erklären, warum eine Familie zu dieser Zeit, dann, wo eigene Kinder hat, dann noch zusätzliche Kinder nimmt? Ich sage jetzt mal in Klammern, sind das einfach billige Arbeitskräfte?
Also, als ich frisch dort hergekommen bin, haben wir das nicht können erklären. Nach ein paar Monaten haben wir es können erklären. Und ja.
Das war also, so gewesen.
Also, du hast mir so krampfen, wie ein Wahnsinniger. Und so, wenn ich es mitbekomme, kommen sie auch noch Geld über dafür. Also, du... Und ja, wenn du ein Pläckchen aufnimmst, auch heute noch, kommst du ja Geld über. Und das ist für mich eigentlich so, weil mit Distanz ist das noch viel schwieriger zu verstehen. Also du wirst eigentlich missbraucht, das Sklaven übertrieben gesagt, und gleichzeitig kommst du sogar noch Geld über dafür.
Dein Verhältnis zu den Kindern, die schon da waren, wie war das?
Zu den zwei, die ins Gymi sind und in die Schule, eigentlich gut, weil die haben mir nie etwas gemacht. Der Älteste, der hat mich am meisten verprügelt, von dem hatte ich schreckliche Angst gehabt.
Also da bin ich... Du bist eigentlich relativ allein gelassen in dieser Situation, oder?
Ich bin allein gewesen.
Oder du bist allein gewesen?
Komplett.
Wie muss ich mir das vorstellen? Jetzt zum Beispiel, kannst du so einen Tag beschreiben, der so ein bisschen typisch steht für die Zeit vom Aufstehen bis ins Bett gehen?
Also du stehst relativ früh auf. Das ist so ein bisschen, meines Erachtens, vor allem dort mal ein grosser Bauernhof gewesen. Die hatten ungefähr 35 Kühe gehabt. Und eine Aufgabe von mir war, bevor ich in die Schule gehe, ich muss den Stall sauber machen. Also das heisst, ich muss den Mist abschaben bei den Kühen, ich muss neues Stroh schaufeln, also mit der Gabel schmeißen. Ich muss nachher den Gitterrost mit dem Schlauch abspritzen. Und das hat etwa eine Stunde, anderthalb gedauert, bevor du in die erste Klasse gegangen bist. Und das ist schon heftig. Das haben ihre Kinder übrigens nicht müssen. Nachher bist du in die Schule. Du hast Schule gehabt, bist heimgelaufen, am Anfang laufen. Irgendwann hatte ich mal ein Velo gehabt, dann konnte ich heimfahren. Dann hat es Mittag gegeben, am Nachmittag hast du wieder in die Schule können und wenn du zurückgekommen bist, hast du halt wieder arbeiten müssen. Ich muss zwar sagen, auf einem Bauernhof ist ja normal arbeiten, also das gehört halt dazu. Es ist halt einfach für mich schwierig gewesen, wenn du viel mehr musst machen wie ihre eigenen Kinder und wenn du dann gleichzeitig noch geschlagen wirst und beisackt. Das habe ich nicht verstanden. Was auch noch so ein Beispiel ist, wenn ich mal zu spät heimgekommen bin von der Schule, hat es bei mir Prügel gegeben und kein Essen. Und wenn die eigenen Kinder zu spät gekommen sind, dann hat man das Essen aufgewärmt.
Du bist einer der jüngsten Verdienbuben, glaube ich, wenn man jetzt würde ich ein bisschen zurückschauen. Also wenn es so Treffen gibt, oder? Mhm. Wo verschiedene, die das erlebt haben, zusammenkommen, dann kommst du dir manchmal recht jung vor im Vergleich, oder? Also das ist auch ein Stück von dieser Geschichte, die man lange nicht so auf dem Radar hatte. Wie lange das gedauert hat bei uns, oder?
Ja, ich bin ja da wirklich an so einem Treffen, wo der Bund von dieser Wiedergutmachungsinitiative lanciert. Das nennt sich Erzählbistros, die gibt es heute noch. Bin ich zweimal gegangen und beim ersten Mal wirklich völlig unvorbereitet. Und ich bin mega verschrocken. Also ich bin wirklich mit Abstand der Jüngste gewesen. Dort hat es Leute gehabt zwischen 70 und 100. Und also niemand, der um die 50 war, also sogar noch ein bisschen weniger. Und das hat mich schon ein bisschen überrascht, dass eigentlich, dass in der Schweiz noch, ich bin 1982, bin ich auf dem Bauernhof gewesen für 3 Jahre, dass das in 80er Jahren wirklich noch so war.
Du beschreibst im Buch, und auch wenn du darüber redest, sehr eindrücklich, fast minutiös gewisse Details, was einem schon ein bisschen, wo einem unter die Haut geht. Und so eine Massnahme zum Beispiel, Du hast einmal ins Bett gemacht.
Mhm.
Das haben ganz viele Kinder auch gemacht. Ich kenne das auch. Das mag ja verschiedene Gründe haben. Und bei dir hat man aber ziemlich drastische Massnahmen angewendet.
Ja, also ich habe zum Beispiel ein achteckiges Holzstück auf den Rücken gebunden bekommen. Also wenn du die Nacht auf den Rücken liegst, dann sticht dir das in den Rücken, dass du verwachst, dass du merkst, ich muss aufs WC gehen. Ich habe aber auch mal ein so Unterhäusli bekommen, wenn drei Bissl ist, geht ein Alarm ab. Das habe ich noch lustig gefunden.
Mhm.
Hat aber auch nichts genützt, leider. Und für mich war es einfach wirklich schlimm gewesen, wenn ich selber gemerkt habe, ich habe das Bett bisselt, dann habe ich gewusst, es gibt Schläge am Morgen. Und das ist dann zum Teil so weit gegangen, dass ich abgehauen bin zur Nacht, weil ich so Angst hatte vor diesen Schlägen. Leider ist es dann halt nur aufgeschoben gewesen. Nicht aufgehoben, weil irgendwann habe ich ja zurückkommen und dann hat es meistens auch Schläge gegeben.
Eben, weil da frage ich mich, wenn ich die Geschichte so lese, wieso haut der nicht einfach ab irgendwann? Klar, das sagt sich jetzt leicht, wenn du allein dort in so einem Hof bist, oder? Aber dass die Verzweiflung vielleicht gleich so gross ist, dass du sagst, ey, alles andere da außen ist weniger schlimm.
Ich bin abgehauen.
Ja.
Also
aber sind keine langen Übungen gewesen?
Nein, ich bin wirklich mit dem Velo vom Luzerner Hinterland auf Küsnacht am Rigi gefahren, als Zehnjähriger. Weil ich habe ja dort mal Geld geklaut, in dem, wo ich das Zimmer hatte, dem, wo mich immer geschlagen hat. Und bin ja dann Süßigkeiten kaufen und habe die Süßigkeiten verteilt.
Mhm.
Auf dem Schulhausplatz. Und bin dort mal der beliebteste Bub gewesen, das bin ich schon nicht gewesen. Und dann irgendwann kommt der Sohn von dem Laden, wo ich das gekauft habe, sagt mir, du, meine Mutter hat gefragt, woher dass ich plötzlich so viel Geld habe. Und die hat angerufen, deine Pflegeeltern. Und dann habe ich Panik geschoben. Und dann habe ich gewusst, nein, ich habe ja wirklich etwas gemacht, was nicht gut ist. Das müssen wir klar sagen. Und dann bin ich abgehauen. Und bin wirklich mit dem Velo zu meinem Vater. Und dann ist man am gleichen Abend ist man mit jemandem von der Gemeinde, mit meinem Vater, wieder zurück auf den Bauernhof und mir. Und dann haben die geredet miteinander und am Schluss sind sie gegangen und ich habe die Prügel von meinem Leben bekommen.
Eben, also du hast es dann erst recht abbekommen, oder?
Mhm.
Kaum ist der Vater weg gewesen.
Ja, ja, heftig.
Also, ja, gut. Wenn man da nicht wahnsinniges Detail, ich denke immer, wie viele Details müssen denn sein? Ganz vieles kann man sich, glaube ich, auch vorstellen. Was mich unglaublich fast zerrissen hat an deiner Geschichte selber, ist die Tatsache, dass da Leute sind, die aus was für Motiv auch immer Gewalt anwenden bei einem fremden Kind und so einen Umgang haben. Und dann am Sonntag geht man in die Kirche und tut eigentlich so, wie wenn alles in Ordnung wäre. Hätte ich das nicht total verrissen selber? Oder hast du das nicht als dort zu dem Zeitpunkt als irgendwie einen totalen Widerspruch empfunden?
Am Anfang natürlich noch nicht, aber ich bin ja dann gezwungen worden, Ministrant zu sein. Und wenn du Ministrant hast, dann hörst du natürlich auch das Wort Gott vom Pfarrer, du wirst geschult, du fährst mit der Bibel anfangen. Und dann habe ich natürlich Sachen in dieser Bibel gelehrt oder gehört, die sich ja komplett mit meinem echten Leben widersprochen haben. Und das habe ich dann wirklich nicht mehr verstanden. Und dort ist auch die Situation dann passiert, wo ich gesagt habe, Gott, also sorry, für mich existierst du nicht. Und ich habe mich dann als junger Bub habe ich mich abgewendet von Gott. Weil ich das nicht verstanden habe.
Ist absolut verständlich. Es hätte ja dort können sein, darum frage ich, es hätte ja dort können sein, dass du das in dieser Wahrnehmung nicht so schlimm empfunden hättest, aus verschiedenen Gründen.
Mal schon, weil auf die einen Seite ist ja ein Pfarrer, der wo hoch angesehen ist. Wo ich dort ein Bub war, war ein Pfarrer im Dorf wirklich hoch angesehen. Und der erzählt dir Sachen, die eigentlich müsste sein, mit Liebe und füreinander da und dann gleichzeitig wirst du geprügelt. Und das habe ich einfach nicht können miteinander verbinden. Ich habe das nicht mehr verstanden. Und das eine habe ich ja nicht können abstellen. Und das andere habe ich mich dann halt entschieden abzustellen.
Also es ist schon heftig. Man muss wirklich sagen, und am besten liest man das im Detail nach, wenn man wirklich auch Details wissen will. Ich finde es grossartig, dass du das nachher geschrieben hast. Das braucht auch wahrscheinlich einiges an Kraft. Da ist doch wahrscheinlich, also ich tue jetzt einfach fragen und gleichzeitig ein Stück interpretieren. Da ist eine ständige Unsicherheit da in Bezug auf deinen Wert, oder? In Bezug auf, du bist eigentlich ständig heimatlos entwurzelt wahrscheinlich. Oder hast du doch Momente, wo du sagst, nein, im Nachhinein hat es auch immer wieder schöne Momente gegeben, wo ich als Kind Freude hatte, sogar in so einer Umgebung?
Also es gibt ja zwei Sachen, wo ich so ein bisschen finde, das ist eigentlich schön am Mensch oder am Kind. Ich habe mal bei der einen Stelle im Buch habe ich geschrieben, dass ich heimgehe. Und in dem Moment ist es eben trotzdem mein Zuhause gewesen, auch wenn du geschlagen wirst, auch wenn du dort nicht so geliebt wirst, aber es ist dein Heim. Und du gewöhnst dich an das. Also das ist mal das eine, wo ich dann so durchs Buch schreibe, plötzlich gemerkt habe, ups, ja, es ist ja trotzdem mein Zuhause. Und ja, es hat auch dort auf dem Bauernhof schöne Momente gegeben. Und ich glaube, gerade die schönen Momente sind eben auch wichtig zum Überleben. Also ich mag mich erinnern, wenn wir dann mal ein Gras geschnitten haben und das Feld schön eben war, dann haben wir am Abend einmal Fußball gespielt. Und dann bist du halt einfach nur Kind. Mhm. Also dann hast du Freude und ich war im Goal. Und wenn du dann einmal einen Ball gehalten hast, dann bist du mega stolz gewesen. Oder ich mag mich erinnern, das Essen. Wirklich, das Essen war super gewesen. Du hast am Morgen Rösti bekommen. Ich meine, wo machst du das heute noch, am Morgen Rösti?
Ja, du hast natürlich einen anderen Kalorienbedarf gehabt, gell?
Definitiv.
Wenn du schon am Morgen vor der Schule musst.
Und ja. Also es hat auch schöne Momente gegeben und an denen habe ich mich natürlich dann auch festgeklammert.
Der Markus Walter mit Spitznamen Meck hat seine Erinnerungen an seine Erfahrungen als Verdienkind niedergeschrieben in einem Buch, das gerade vor kurzem rausgekommen ist. Was man sich fragt, ist, nach so einer Zeit für deinen Bub, probierst du denn da, ich tue jetzt das extra ein bisschen offen lassen, weil wir wollen nicht alles vorwegnehmen, probiert man denn da nochmal, geht es euch zuhause gleich nicht mit dem Vater endgültig oder ist das Kapitel geschrieben?
Das habe ich natürlich nonstop probiert. Mhm. Also, auf die eine Seite bin ich einmal geflüchtet, wo ich wirklich abgehauen bin und auf die andere Seite habe ich ja auch immer wieder Erwachsene probiert darauf aufmerksam zu machen. Hey, ich habe Striem am Rücken, ich habe blaue Flecke, ich werde geschlagen. Man hat mir aber einfach nicht geglaubt. Also schlecht hinweg nicht geglaubt. Und wenn man dann halt einmal irgendwie die Bauerneltern konfrontiert hat, dann heisst es, er ist umgeht oder die Kuh hat mit dem Horn ausgeschlagen. Du bist nicht ernst genommen worden.
Aber hast du das Gefühl, dass das heute anders wäre?
Ja, hoffe ich doch.
In der öffentlichen
Also ich kann es nur hoffen. Ja, ja,
also ich glaube, dass das nicht... Dass das nicht mehr gehen würde, aber ist vielleicht auch eine Behauptung. Und dann kann man sich natürlich schon vorstellen, dass so ein Teenager, der plötzlich die Freiheiten dann hat im Leben aussen, dass der richtig durchstartet, oder? Wie du das auch bist. Also du hast ja dann ziemlich auch wahr konsumiert.
Mhm.
Ist das einfach so ein bisschen aus was rausgekommen?
Flucht.
Alles aussen Gocki, hä?
Ja, also ich habe wirklich... Amphetamin, genannt Speed, nein, Cola auch. Also ich habe alles genommen, außer Heroin.
Ja.
Okay. Weil ich ja ein bisschen mitbekommen habe durch meine Schwester, die war heroinabhängig.
Sie ist auch gestorben?
Ja, leider, immer
also
noch.
Also die Blattspitzzeit war das, oder?
Ja, aber gestorben ist sie später, ja. Aber die ist das Leben lang drogenabhängig gewesen. Die ist etwa mit 53 gestorben an einer Überdosis. Und ich habe einfach gewusst, ich habe ganz einen starken Willen. Das habe ich dazu mal schon gewusst. Ich habe gewusst, wenn ich Heroin nehme, dann lenkt der Willen eben nicht.
Kannst du das jemandem erklären? Weil ich habe das x-mal schon gehört von Leuten. Kannst du das jemandem erklären, was eigentlich der Mechanismus ist, der anders ist beim Heroin?
Nein, kann ich nicht, weil ich habe nie Heroin
genommen. Nein, aber aus Schilderungen, zum Beispiel deine Schwester oder andere Leute, wo du dir ein Bild kannst machen. Warum ist das die Drogen, wo man sagt, hey, wenn du da einmal drauf bist, dann bist du drauf.
Also du nimmst es einmal und dann willst du es aber sofort immer wieder. Und du wirst körperlich abhängig. Also der Körper sagt, wenn ich das nicht innerhalb von kürzester Zeit wieder überkomme, dann gibt es Schüttelfrost, dann gibt es Erbrechen. Man sagt dem, wenn man den Zug macht, auch der Aff, so hat man dem früher gesagt. Da habe ich gewusst, die Kraft habe ich nicht. Und darum habe ich die Finger gelassen von dem, wenn du Ecstasy konsumierst, dann macht das psychisch abhängig, aber nicht körperlich. Du hast im Kopf aber das Gefühl, ich will die Liebe immer wieder aufs Neue erfahren. Du hast mich vorher gefragt, warum Vollgas geben. Wenn du natürlich so Drogen konsumiert hast, hast du für den Moment Liebe gehabt. Und es ist halt einfach die vorgaukelte Liebe. Es ist keine echte Liebe, aber es war halt für den Moment eine Flucht gewesen.
Und mit dem Goki fühlst du dich natürlich als Siebensiech, auf Deutsch gesagt, oder?
Ja, da bin ich doch gewesen.
Ja. Oder bist du es auch gewesen, tatsächlich?
Nein, das ist ja so. Also, das gibt nur schwarz und weiss, wenn du Cola nimmst und du bist völlig überzogen von dir selber. Strahlst das dann natürlich auch aus.
Ja.
Hast dann viel die schöneren Partys. Ich muss wirklich sagen, es ist eine spezielle Zeit gewesen, aber auch eine gefährliche Zeit. Also, ich habe viele Kollegen verloren, die halt einfach die Kurve nicht mehr gekriegt haben, die dann halt wirklich über sind zu Heroin. Oder die heute noch irgendwo das ganze Leben nicht auf die Reihe gekriegt haben. Es ist, es hat so geheißen Peace, Love and Unity an der damals. Es ist so ein bisschen mit der Techno-Zeit. Ich bin ja Techno-Jünger, bin mit der Techno aufgewachsen. Das hat dort fast ein bisschen dazu gehört, aber es ist...
Reparate.
Bin ich dabei
die
gewesen,
erste
ja.
Zeit,
ja. Ja,
ja. Also das Einzige, was schade ist, wenn man dich trifft, ich habe das Gefühl, ich habe immer zu wenig Zeit, auch jetzt wieder. Wir müssen einiges abkürzen, aber eben für das gibt es zum Glück das Buch, das rausgekommen ist. Du hast ja dann verschiedene Jobs gemacht und irgendwann hast du gemerkt, glaube ich, dass so im Detailhandel wirklich, dass dir das liegt, oder? Und dort hast du recht Gas gegeben.
Ja, ich habe mich irgendwo mit 25 entschieden, mein Leben wirklich selber in die Hand zu nehmen. Ich habe mich dann beworben als Verkäufer. Bin nach 3 Wochen Verkäufer, bin ich Anleiter geworden. Habe dort Finale geführt mit 15, 16 Leuten. Wieder 3 Jahre später ist mir Gebietsverkaufsleiter angeboten worden. Habe dann 50 Finale führen. Und bin dann eigentlich seitdem immer im Detailhandel, im mittleren Management unterwegs gewesen. Und habe einfach geschafft wie ein Wahnsinniger und irgendwo durch halt auch durch den vielen Einsatz und Ehrgeiz Erfolg gehabt.
Das hat dir gut getan, aber eine gewisse Anerkennung durch das überzukommen, oder? Kann ich mir vorstellen, nach Jahren, wo du immer so ein bisschen am Rand draussen bist.
Ich habe mich eben leider über das definiert, ja. Also eigentlich aber nur.
Ist ein Stück weit auch verständlich, dass man dann, wenn man mal dann etwas gefunden hat, dann dort so richtig abgeht. Du bist ein Typ, den ich auf der einen Seite unglaublich, wie soll ich sagen, sensibel und du hast unglaublich viel Wärme in dir als Mensch, was sehr anziehend ist. Und auf der anderen Seite habe ich so gedacht, du bist für mich das Paradebeispiel von einem, der glaubt, wenn er überzeugt ist von etwas, jedem etwas könnte antreiben. Du bist für mich der Ideale, die Verkörperung vom Aussendienstmitarbeiter, von dem, der da eine Liste runtertelefoniert, in der Akquise unschlagbar ist. Das ist dein Typ, oder?
Man sagt, einen guten Verkäufer kann man Eskimo einen Kühlschrank verkaufen.
Genau, das wollte ich jetzt sagen, das Beispiel.
ich wäre fähig zu dem. Mit dem einen Unterschied, du hast das Wort «antreien» benutzt, das habe ich nie gemacht.
Das nehme ich zurück.
Sondern ich habe wirklich immer... Oder warum bin ich Verkäufer geworden? Früher hat man gesagt, du gehst bedienen auf Verkaufsfläche. Das ist eigentlich Dienst am Kunden. Und der Kunde ist reingekommen, hat eine Erwartung gehabt und ich habe probiert, die Erwartung zu erfüllen. Und zwar zugunsten von ihm. Und vielleicht war das ein Teil vom Erfolg, weil ich habe keine Leute über den Tisch gezogen, sondern ich habe das verkauft, was sie wirklich gebraucht haben. Und wenn der Kunde reingekommen ist und er hat einen günstigen Ski wählen und durch das Gespräch habe ich herausgefunden, dass der günstige Ski nicht der richtige für ihn ist, wirklich nicht, dann habe ich ihm den teuren Ski verkauft. Aber das hat dann auch gepasst.
Dann hast du so viel Gas gegeben, dass irgendwann sehr vieles abgelegen ist bei dir. Und du lieferst dich selber in eine Klinik ein. Also du bist mit einer Schöpfung oder, dort drin gewesen. Und dann gibt es einen Wendepunkt in deinem Leben, wo wirklich überrascht, aber auch einen wirklich reinnimmt. Und das hat einen Zusammenhang mit einem Buch oder mit Büchern, wo du, jetzt müssen wir die Sache wirklich abkürzen, wo du einmal von einem Hauswart geschenkt bekommen hast. Mhm. Was war das für ein Hauswart, der dir so schöne Bücher geschenkt hat?
Also ich wohne ja in einer Genossenschaft und ich bin dieser Genossenschaft auch im Vorstand. Und der Hauswart ist dort, wo ich gewohnt habe, verantwortlich gewesen als Hauswart. Und der hat mir die Bücher geschenkt und ist mich immer wieder besuchen. Und ich habe nicht verstanden, warum. Weil irgendwie habe ich gedacht, ja komm, der will sich vielleicht ein bisschen einschleimen. Dann war er pensioniert gewesen und er ist immer noch gekommen. Das habe ich nicht verstanden. Und die zwei Bücher waren beide christlich gewesen. Das eine war von David Toni, «Love Your Neighbor». Das habe ich bekommen, habe die ersten 20 Seiten gelesen, ist Gott vorgekommen und habe ihn in die Ecke geschmissen. Sprichwörtlich. Und nachher dann, das zweite Buch war, einen Tag bevor ich mich selber eingewiesen habe, schon mein Geburtstag war, hatten wir ein Buch vom Ali der Unsterbliche, Ali Dini, geschenkt. Das ist ein Iraker, der viel Böses gemacht hat, viel Böses erlebt hat und nachher trotzdem von Gott und Jesus eigentlich wiedergeboren worden ist. Und die Bücher habe ich mitgenommen und habe dann die gelesen. Und ich habe vor allem das erste Buch, «Ali, der Unsterbliche», und dachte, hey, wie kann das sein? Der hat sogar jemanden erschossen und trotzdem vergibt ihm Gott. Und da habe ich gefunden, das stimmt etwas nicht. Ich kann das nicht verstehen, warum. Und dann habe ich das Buch vom «Love Your Neighbor» vorgenommen und dort gibt es so ein bisschen, eine Passage, wo der David in London ist. Er hat einen Obdachlosen getroffen, hat gefragt, ob er beten für ihn. Das hat er dann gemacht. Und die haben sich per Zufall am nächsten Tag wieder getroffen. Und der David fragt wieder, darf ich für dich beten? Und dann sagt der Obdachlose, nein David, gestern hast du für mich gebetet, für mich ist der Himmel aufgegangen, heute bete ich für dich.
Wow. Mhm.
Und in dem Moment, wo ich das gelesen habe, ist der Himmel über mir aufgegangen und ich bin mit Liebe, ich kann das gar nicht beschreiben, mit was alles, ich habe einfach eine Stunde lang vor Glückseligkeit, vor Liebe, vor Freude gebrüllt und ich habe gewusst, das ist Gott und Jesus.
Also, dass dir alles das, was manchmal andere Leute so wochenlang, monatelang, manchmal jahrelang ein Prozess, zuerst wie sich durch eine Wand durchkämpfen müssen. Du bist einer von denen, die sagen, das ist plötzlich alles da, was entscheidend ist und bedeutungsvoll ist, wird mir geschenkt in einem Moment. Es klingt wahnsinnig kitschig, gell? Wenn so Sachen sagt, auf einem Bänkchen liest einen ein Buch und dann passiert das.
Aber ja,
es ist so gewesen.
Bin mir das natürlich jetzt natürlich durch dich bewusst. Aber ja,
ich finde es grossartig.
Also.
Aber es gibt ganz viele Leute, die wünschen sich so etwas und haben es leider nicht dürfen erleben. Was ist denn, um der langen Rede kurz zu sehen, sozusagen, wie ist es denn bei dir weitergegangen? Was hat sich verändert im Leben?
Ich habe meine Familie dürfen behalten. Mhm. Weil die wäre auch fast auf der Kippe gestanden. Ich durfte mich verändern. Ich durfte mich bei vielen Leuten entschuldigen. Ich war recht ein Brombeer. Ich habe natürlich immer noch viel gearbeitet. Und dann bist du halt irgendwie immer gestresst und genervt. Und ja, das hat sich von heute auf morgen geändert.
Eben, und was man nachher, wenn man zum Beispiel mit deiner Frau redet, die aus der Dominikanischen Republik kommt, grossartige Ausstrahlung hat. Also, die schafft es einem in kürzester Zeit einfach umhüllen mit ganz viel Positivem. Und das schaffst du aber eben mittlerweile auch. Und wenn man mit ihr redet, dann sagt sie, es ist unglaublich, jetzt mögen die meisten Leute oder praktisch alle mögen jetzt den Weg. Das ist einfach ein anderer Mensch geworden.
Das Glück habe ich dürfen nicht bekommen, ja. Also das ist für mich ein Riesengeschenk. Schau, ich habe dann plötzlich die Bibel angelesen. Weil ich gefunden habe, ich wollte jetzt wissen, was Gott und Jesus ist. Das hat mich dann einfach interessiert. Ich habe dann vieles nicht verstanden. Ich habe dann eine Bibelschule gemacht, eine Jährige. Wir haben angefangen, am Morgen, zu Mittag, zu Nacht zu beten. Ich habe an Weihnachten die Kinderbibel durchlesen. Ich habe angehalten auf der Straße, wenn jemand eine Panne hat. Das habe ich vorher alles nicht gemacht. Und das war plötzlich für mich selbstverständlich gewesen. Das ist zum Teil auch heute noch schwierig zu verstehen. Warum machst du das plötzlich? Vorher hast du das nicht gemacht und du hast das einfach geschenkt bekommen. Und ich bin sehr dankbar, weil der alte Mac war schon nicht ganz so lustig und toll.
Der alte Mac und der neue Mac. Und wie hat sich das ausgewirkt auf deine Verarbeitung, was die Verdingbuben-Geschichte anbelangt?
Eigentlich gar nicht, weil das war für mich überhaupt nie ein Thema. Mhm. Und einmal, bei der Hälfte von dem Jahr von der Bibelschule, bin ich am Abend um 9:30 nach Hause gefahren. Ich habe dann immer gebetet und habe mich bedankt. Das Thema war dann der Heilige Geist gewesen, und dann bin ich am Beten gewesen, und plötzlich kommt, du schreibst ein Buch. Einfach glasklare Gedanken, völlig aus dem Kontext gerissen. Ich so, ups, bin ich mega verschrocken. 5 Sekunden später ist dann noch der Titel gekommen, den ich müsste haben. Und dann habe ich das meiner Frau erzählt. Und die hat gesagt, ja, wenn du das von Gott bekommst, dann musst du das schreiben.
Jetzt kann man natürlich, du hast ja selber eine Bibelschule besucht, so theologische Konstruktionen machen rund und zum Beispiel um den Begriff von der Gnade. Mhm. Und das kommt mir halt gleich als erstes in den Sinn, wenn ich so deine Geschichte lese und höre. Da ist alles, was ein Mensch braucht, an Zuwendung, an Angenommensein, an Liebe, ist dir einfach, da hast du es, geschenkt worden.
Ja. Ja. Sogar noch ein bisschen mehr. Mhm. Also, ich habe noch das Geschenk bekommen, dass ich eben die Gnade auch weitergeben kann. Also, ich habe mal ganz am Anfang von dem Interview gesagt, ich bin das, was ich bin, weil ich erlebt habe, was ich erlebt habe. Und ich habe zum Teil wirklich auch zu den Menschen nennen können, die mir nicht gut getan haben. Und Verzeihung habe ich können. Ich habe ihnen können verzeihen und zum Teil habe ich sogar auch können sagen, danke. Und das wäre vorher nicht möglich gewesen. Also, früher hättest du denen vielleicht sogar eher eins pinselt. Und das ist natürlich ein Riesengeschenk. Das hat mir einen tiefen inneren Frieden gegeben, mal für mich selber, neben dem, dass ich den Frieden bekomme von Gott natürlich.
Wie hat sich das ausgewirkt auf deine berufliche Tätigkeit? Bist du immer noch mit viel Elan und Biss unterwegs? Oder anders motiviert?
Ich glaube, das kannst du halt nicht ganz wegmachen. Ja. Definitiv nicht. Aber ich arbeite nicht mehr 60 bis 80 Stunden, wie ich das 20 Jahre lang gemacht habe. Das mache ich einfach wirklich nicht mehr. Das will ich nicht mehr, das ist mir in dem Sinne auch nicht wert. Wenn ich etwas mache, bin ich immer zu 100% da, schon seit je und je. Aber ich habe ja dann auch eine Familie und ich sollte ja auch dort dann zu 100% da sein. Und das kannst du nicht vereinbaren, wenn du 80 Stunden arbeitest, aber ich nicht.
Hast du dir irgendwann die Frage gestellt, warum dir das passiert ist im Leben?
Nein, sondern es ist passiert und ich mache. Also ich bin dankbar.
Oder für was?
Jetzt muss ich vielleicht nachfragen, meine Kindheit, warum mir das passiert ist, oder das Erlebnis?
Die schweren Sachen, die du da erlebt hast, so gehäuft, wo du eigentlich keinem Kind wünschst, dass er das erlebt. Das hast du alles drinnen erlebt und nachher als Jugendliche immer noch zum Teil. Und dann ist das echt vielleicht ein Stück weit, wir tun jetzt ein bisschen fantasieren, gell? Wie eine Kompensation von Gott. Also wenn er schon so unten durch müssen, dann tun wir ihn erst recht mit dieser Gnade nur noch so überschütten, dass er dort nicht auch noch muss, das erste paar Jahre lang durch den Prozess durchgehen. Ich weiss nicht, man kommt manchmal auf so Gedankengänge.
Also was ich für einen Gedankengang habe, alles, was ich erlebt habe, hat mich vorbereitet auf das, was jetzt passiert ist und kommt. Mhm. Ich meine, das Buch, das löst etwas aus. Du wirst plötzlich eingeladen für ein Interview, so wie da. Ich war 20 Jahre lang Verkaufsleiter. Ich habe gelernt, vor Leuten stehen, vor Leuten reden. Ich habe Verständnis für vieles. Wenn du viel erlebt hast, verstehst du vielleicht auch einiges. Wenn du eine Depression selber gehabt hast, kannst du eine Depression verstehen. Und manchmal habe ich ein bisschen das Gefühl, ich bin wie vorbereitet worden von Gott auf das, was jetzt noch kommt. Und auch das nehme ich wieder als Riesengeschenk.
Ich finde das gerade bei so Geschichten persönlich ein unglaublich mutmachendes Element. Da kann jemand ganz Schwieriges erleben, aber irgendwo plötzlich so ein Licht durchkommt, durch alles durch. Und die ganze Geschichte ist wirklich buchstäblich in einem anderen Licht anzuschauen, ohne dass man irgendetwas muss schönreden muss. Oder ich finde es toll, dass du das dann schlussendlich geschrieben hast. Das Buch heisst «Verdingkind», ist rausgekommen im SCM Hänsler Verlag.
Ja.
Und vielleicht noch am Schluss noch der Aspekt. Was möchtest du, dass das Buch auslöst? Was wünschst du dir?
Dass das Buch für Menschen eine Hilfe kann sein kann, wie die zwei Bücher, die ich erwähnt habe, «Love Your Neighbor» und «Ali der Unsterbliche», für mich eine Hilfe gewesen sind in einer Situation, wo ich vielleicht nicht mehr gewusst habe, wo vor und hinten ist.
Also das Schönste wäre, wenn man irgendwann erfahren, dass jemand auf ein Bänkchen gehockt ist und eines von deinen Büchern gelesen hat und das Gleiche erlebt hat wie du.
Das wäre natürlich phänomenal. Also, so viel glaube ich, traue ich mir gar nicht zu erhoffen.
Nein, ist mir jetzt gerade als Bild gekommen, weil ich das
wunderschönes Bild.
Immer noch das Bild gesehen von dir, wie du das erzählst. Da sitzt jemand auf einem Bänkchen, liest das Buch und dann kommt die grosse Erfahrung von der Zuwendung von Gott her. Das ist, da muss man nicht mehr viel dazu sagen. Der Markus Walter mit Spitznamen Meck hat seine Geschichte, wie gesagt, in dem Buch «Verdingkind» niedergeschrieben. Ist heute Gast gewesen. Danke dir vielmals.
Danke dir, Rudi.
Alles Gute auch der Familie. Und das war es schon. Und danke vielmals, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal.
Fenstergespräch. Mutmachergeschichten aus dem Alltag. Ein Podcast von ERF Media Schweiz. Mehr Infos in den Shownotes und auf erfmedien.ch/podcasts.